Ja, es ist schön, wieder bei Ihnen zu sein und mit euch zusammen auf Gottes Wort zu hören. Kurz zu meiner Person, Frank Liesen. Ich bin Deutsche, aber mit einer Amerikanerin verheiratet seit 1996. Und wir haben die letzten 15 Jahre bis ins letzte Jahr in Berlin gelebt, dort in verschiedenen Diensten tätig gewesen, zuletzt in einer missionarischen Jugendarbeit. Und jetzt letztes Jahr sind wir hergezogen. Meine Frau ist Lehrerin an der BFA. Meine Kinder gehen dort zur Schule, wir haben 3 Kinder und ich selbst arbeite für eine kleine Gemeindegründungsorganisation, die heißt Antiochia Teams und wir wohnen in Sitzenkirch, also nicht weit entfernt. Ja, wir schauen heute zusammen auf einen wunderbaren Text, der uns wieder Jesus ganz neu in seiner unheimlich großen Liebe für uns vor Augen malt. Jeder von uns hat sicherlich schon Vorbilder in seinem Leben gehabt. Manche, die einen bestimmten Sport betreiben, haben ein Vorbild in dieser Sportart. Ich kann mich an meinen ersten Tagebucheintrag erinnern. Da stand, ich will Fußballer werden wie Franz Beckenbauer. Da hat er noch gespielt vor so langer Zeit. Manche sind an Musik interessiert und haben einen bestimmten Musiker, der als Vorbild zählt und bei dem man sich vielleicht bestimmte Techniken anschauen kann. Oder wir haben geistliche Vorbilder. Wir lesen Biografien und werden dadurch bewegt. Jesus in unserem Text wird uns als Vorbild vor Augen gemalt. Und zwar als Vorbild der selbstlosen und aufopfernden Liebe. Und das soll uns dazu bewegen, genau solch eine Liebe mit solchen Qualitäten in unserem Leben zu haben, danach zu streben und dadurch zur Einheit zu streben. Das Verständnis von der Größe der Liebe Jesu befähigt uns wiederum, das genau so versuchen umzusetzen, wie es uns Jesus, unser größtes Vorbild, vorgelebt und vorgetan hat. Und diesen Text wollen wir kurz zusammen lesen. Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Wir wollen dazu zusammen noch einmal aufstehen. Ich lese ihn vor. Dann beten wir noch einmal zusammen und wir können uns wieder setzen. Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus und seine unglaubliche, selbstlose Liebe für uns. Wir loben dich, himmlischer Vater, und deinen Sohn und bitten dich, dass jetzt wir Einsicht haben in dein Wort, ein ganz neues Verständnis von der Größe der Demut und der Liebe Jesu für uns, damit das auch in unserem Leben wachsen kann und uns zur Einheit und zur Liebe führt. In deinem Namen. Amen. Wir setzen uns. Es heißt hier in Vers 5 zuerst, diese Gesinnung sei in euch. Das Wort Gesinnung ist mehr als eine Einstellung. Man kann eine bestimmte politische Einstellung haben, ohne selbst Politiker zu sein oder sogar zur Wahl zu gehen. Es kann sehr passiv sein. Das Wort Gesinnung bedeutet etwas Aktives. Es ist eine bestimmte Einstellung für sich zu erlernen oder zu fassen und dann genau nach dieser Sache zu trachten oder zu streben. Und diese Gesinnung sollen wir haben. Also diese Gesinnung sei in euch. Von welcher Gesinnung spricht Paulus hier? Nun, er bezieht sich auf das, was er den Philippern gerade in den Sätzen davor aufs Herzen gelegt hat. Wir sollen, wie es dort heißt, dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe haben. Einmütig, eines Sinnes sein. Ein jeder soll nicht nur auf das Seine achten, sondern auch auf das des anderen. Wir sollen einander höher achten als uns selbst. Genau diese Gesinnung soll in uns sein. Wie erhält man Einheit oder Einmütigkeit in der Gemeinde, indem man zuerst einmal dieselbe Gesinnung hat, dieselbe Einstellung? Eine Gesinnung des selbstlosen Achtens aufeinander. Und wenn jeder solch eine Einstellung hätte, dann hätten wir eine wunderbare Einheit. Und deswegen sollen wir danach streben und immer mehr Einheit zu erfahren. Das heißt dann, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Was heißt das? Dass eben genau diese Gesinnung, die Paulus gerade beschrieben hat und den Gläubigen in Philippi ans Herz gelegt hat, genau diese Gesinnung war auch in Jesus Christus selber. Er tat nichts aus Eigennutz. Jesus tat nichts aus Eigennutz. Er tat nichts aus eitler Ruhmsucht, sondern in Demut achtete er uns höher als sich selbst. Er sah nicht nur auf das Seine, sondern eben auch auf das, was uns gut tut. Wir erinnern uns daran, dass Jesus die Füße der Jünger wusch, obwohl er selbst der Meister war. Markus 10, 45 kennen den Satz, denn der Sohn des Menschen kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hatte genau diese Einstellung der selbstlosen Liebe. Und jetzt in den folgenden Sätzen von Vers 5 bis Vers 8 zeigt uns Paulus, wie Jesus diese Einstellung als Vorbild vorlebte. Und zwar in zwei besonderen Dingen. Seiner Geburt und seiner Einstellung zu seiner Geburt und seinem Tod. Und was er bereit war zu tun in seinem Tod. Das wollen wir uns jetzt näher genau anschauen. Dieser Text ist so wie eine Brille. Kinder, die eingeschult werden, merken manchmal gar nicht zum Beispiel, dass sie kurzsichtig oder weitsichtig sind. Das merkt man dann vielleicht erst an den schlechten Noten oder dass man eben nichts erkennen kann. Und hinterher merkt man, ah ja, unser Kind braucht eine Brille. Dieser Text ist wie eine Brille, der uns ganz neu zeigt, welche Einstellung, welche Gesinnung Jesus Christus hatte, um uns zu inspirieren, genau dem nachzueifern. Es ist aber auch wie ein Vergrößerungsglas. Denn ich glaube, es gibt wohl oder die Sünden des Eigennutzes oder des Ruhmes, des Streben nach Ruhmes, sind solche, dass sie uns sehr leicht verblenden gegenüber genau dieser Sünde, dass wir es gar nicht mitbekommen, dass wir eigensüchtig oder ruhmsüchtig sind. Und so ist es auch wie ein Vergrößerungsglas in unser Herz hinein. Ein Prüftext. Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es in unserem Leben aus im Vergleich zu der Liebe Jesu Christi? So heißt es dann in Vers 6, und im Vers 6 geht es erstmal um die Größe und Herrlichkeit Jesu Christi als Gott gleich. Es heißt dort, er war Gott gleich. Er war in Gottes Gestalt, in der Gestalt Gottes. Dieses Wort war bedeutet nicht, dass er das eben mal gewesen war, sondern es bedeutet vielmehr existierte. Er existierte eben schon immer in der Gestalt Gottes. Jesus Christus war von Ewigkeit her Gott gleich. Was bedeutet Gestalt? Es ist nicht in dem Sinne zu verstehen, wie mit dem Spruch, es ist uns eine Gestalt erschienen, als wenn da gerade etwas erschienen ist, was gar nicht existiert. Sondern das Wort für Gestalt bezeichnet hier die äußere Gestalt dessen, was die inneren Eigenschaften offensichtlich macht. Stellen Sie sich einen König vor, der König rechtmäßig ist. Wie zeigt sich ein König nach außen, dass man weiß, dass er König ist? Nun, er sitzt auf einem Thron, er hat eine Krone auf, vielleicht ein Zepter und ein Gewand. Und allen ist offensichtlich, dass dieser Mensch, dieser Mann dort König ist. Durch seine äußere Erscheinung wird offenbar, er ist tatsächlich König. Und so war Jesus Christus in der Gestalt Gottes. Allen himmlischen Lebewesen zu allen Zeiten war offenbar, dass Jesus Christus Gott gleich ist durch seine Gestalt. Und warum wird dieses Wort hier eigentlich benutzt, dass er in der Gestalt Gottes war? Nun, weil dieser Text die Demütigung Jesu uns ganz neu vor Augen führen möchte. Er war bereit, obwohl er in der Gestalt Gottes war, die Gestalt eines Menschen anzunehmen und all das zurückzulassen. All die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, die so offensichtlich und selbstverständlich war für uns. Er war in Gestalt Gottes, heißt es in Vers 6, und er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Als ich in Berlin war, war ich, wie gesagt, in einer missionarischen Jugendarbeit tätig und in einer bestimmten Schule haben wir schulnahe Jugendarbeit gemacht. U-Bahn-Haltestelle, Märkisches Museum. Ich kann mich an einen Tag erinnern. Auf einmal schreit eine Frau dort unten in der U-Bahn, Halt, Dieb! Und man sieht eine junge Gestalt davonrennen hoch die Treppe. Und anscheinend hat derjenige das Handy von dieser Frau gerade aus der Handtasche geklaut. Dieser Dieb hat sich davongemacht, so schnell es ging. Und er war nicht bereit, dieses Handy leicht loszulassen. Er hielt es wie einen Raub fest. Bei Jesus Christus war das nicht so. Jesus war Gott gleich. Und zwar war das kein Raub, es war selbstverständlich. Er war alle Zeit wirklich Gott gleich. Und er hielt es auch nicht wie einen Raub fest, sondern er war bereit, es loszulassen, wegzugeben. Die Herrlichkeit, die ihm gebührte und die Anbetung freizulassen, um Mensch zu werden. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, warum Menschen, die ein bestimmtes Amt unrechtmäßig haben, umso fester daran festhalten wollen und es nicht loslassen wollen. Aber es zeigt uns sicherlich oder gibt uns einen Hinweis auch darauf, wie wir ein Amt oder eine Leitungsaufgabe in der Gemeinde innerlich festhalten sollten, mit offener Hand. Ein Amt ist nicht ein Freischein zum Herrschen, sondern ein Freischein zum Dienen für den Nächsten. Und jetzt zeigt uns im nächsten Satz, Vers 7, wie Jesus, obwohl er in der Gestalt Gottes war, von Ewigkeit her, in aller Herrlichkeit, bereit war, das loszulassen in seiner Geburt. Und so wird die Geburt das erste Zeugnis seiner Demut und Liebe für uns. Es heißt hier, er machte sich selbst zu nichts oder er entleerte sich selbst. Was zeigt uns das? Zum Ersten, es war eine völlig freiwillige Entscheidung, so wie auch unsere Bereitschaft, uns einander gegenseitig zu dienen, aus freien Stücken kommen muss. Man kann nicht sagen, jetzt sei mal selbstlos. Das geht nicht. Es muss aus freien Stücken kommen. Jesus Christus machte sich selbst zu nichts. Es war bewusst, es war freiwillig und es war seine Entscheidung. So muss es auch in unserer Selbstlosigkeit sein. Man kann es nicht erzwingen. Zweitens bedeutet es nicht, dass er aufhörte, Gott gleich zu sein. Er wurde dem Menschen gleich, aber er war gleichzeitig immer noch Gott gleich. Wir wissen, er war allgegenwärtig. Als Nathanael unter dem Feigenbaum saß, Johannes Kapitel 1, da sah Jesus ihn. Und Nathanael wusste, das ist der Messias, Sohn Gottes. Er war allgegenwärtig, er war allwissend. Er konnte die Gedanken der Jünger sehen. Das lesen wir mehrmals in den Evangelien. Oder zum Beispiel, er war allmächtig. Er konnte Toten das Leben geben, wie er wollte. Er war weiterhin Gott gleich, aber war bereit, das loszulassen, um Mensch zu werden. Es bedeutet, die Gestalt seiner Herrlichkeit gab er auf, um jetzt die Gestalt eines Knechtes, eines Sklaven, eines Dieners anzunehmen. Es ist hier das gleiche Wort, das benutzt wird, Gestalt Gottes und Gestalt des Knechtes im Griechischen. Und die Betonung ist hier auf den Gegensatz. Der Herrscher über alle war, war jetzt bereit, Diener für alle zu werden. Wie ein König, der seine Krone zur Seite legt, sein Zepter zur Seite legt, seine Robe auszieht und vom Thron herunterkommt, um zu dienen. So war er bereit, seine Gestalt, die Gestalt Gottes, in der er war und die er bereit war, und der geehrt wurde, jetzt zu verwandeln in eine Gestalt des Menschen. Er wurde wie einer wie uns, wie wir. Er war bereit, die Herrlichkeit beim Vater aufzugeben, um jetzt in seinem irdischen Leben auf diese uneingeschränkte Anbetung und Herrlichkeit zu verzichten. Er wurde Diener aller. Man kann es eigentlich nicht erfassen oder verstehen. Wie ist es passiert? Indem er den Menschen gleich geworden ist, heißt es in unserem Text. Jesus, der Schöpfer, wurde zum Geschöpf mit all den Schwachheiten und Beschränkungen, die ein Leben als menschliches Geschöpf mit sich bringt. Jesus, wir müssen uns das vorstellen, er wurde zu einem Embryo und wuchs im Bauch der Maria heran. Er wurde geboren als Baby, als Kleinkind, hilflos und musste auf seine Eltern vertrauen und aufwachsen. Er lernte zu essen und zu trinken und zu gehen. Er wurde Mensch mit all den Schwachheiten, die wir auch haben. Weihnachten offenbart zuallererst die unglaubliche Demut und Selbstlosigkeit von Jesus Christus. Und wenn wir das Baby in der Krippe sehen, dann sollte uns das bewegen und uns daran erinnern, ja, tatsächlich, der Schöpfer war bereit, durch den alles wurde, der war bereit, selbst geschöpft zu werden und das für uns. Das heißt, er ist den Menschen gleich geworden. Und dieses Wort im Griechischen zeigt aber auch, dass er auch noch anders war. Er war den Menschen völlig gleich, aber doch war noch mehr, denn er war ja immer noch auch Gott gleich. Und dieser Vers sagt es dreifach. Er war in Gestalt eines Knechtes, er wurde den Menschen gleich und er war dann wiederum der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden. Hier wird wieder ein anderes Wort benutzt, Schema. Und das hat wieder eine andere Betonung. Und zwar seiner äußeren Gestalt nach wurde es offensichtlich, dass er eben vollkommen menschgleich war. Er aß, wie ein Mensch aß und nahm Essen auf sich. Und für alle um ihn herum wurde offensichtlich, tatsächlich, er war Mensch wie du und ich. Diese Menschwerdung war nicht nur eine Idee, sondern wir konnten es sehen und fühlen, dass Jesus Christus Mensch war. Und wenn jetzt Weihnachten vor der Tür steht, dann sollen wir was tun? Ich denke, wir können uns hier an die drei weisen Männer erinnern, die zu Jesus kamen und anbeteten. Weihnachten führt uns in die Anbetung von Jesus Christus, der bereit war, Mensch zu werden. Wir denken an die Hirten, denen gesagt wurde, was gerade passiert, und sie kamen und staunten. Und es sollte uns zum Staunen bewegen, was Gott bereit war, für uns zu tun. Und im nächsten Satz, Vers 8, zeigt uns nicht nur die Geburt, sondern auch jetzt der Tod Jesu Christi, welch großartige, selbstlose Liebe Jesus für uns hat. Das heißt hier, er erniedrigte sich selbst. Zuerst war er bereit, sich selbst zu nichts zu machen in seiner Geburt. Es war eine Entscheidung, es war freiwillig. Und jetzt heißt es in seinem Tod, er erniedrigte sich selbst in seinem Tod. Auch das eine Entscheidung. Es war freiwillig im Vertrauen zum Vater. Wenn wir uns demütigen, dann ist das nicht unbedingt ein Zeichen der Schwachheit, sondern vielmehr ein Zeichen der Stärke. Das Kreuz für Jesus war ein Zeichen der Stärke, dass er bereit war, als den, der etwas ganz anderes beanspruchen kann. Er war bereit, all das freiwillig loszugeben aus selbstloser Liebe. Und wenn wir selbstlos lieben und auf das Gute des Nächsten schauen und vielleicht unsere Rechte zurückstellen, dann ist das nicht ein Zeichen der Schwachheit, sondern der Kraft und der Stärke. Das heißt, zum Ersten, er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Jesu Bereitschaft für uns zu sterben war zuallererst ein Gehorsamsschritt gegenüber dem Vater. Seine demütige Hingabe zu uns fing an in einer demütigen Hingabe zu seinem Vater. Was bedeutet das für unsere Bereitschaft, dass auch wir so selbstlos lieben sollen und bereit sein sollen, uns so selbstlos zu demütigen, unsere Interessen oder unser Verlangen nach Anerkennung zurückzustellen, um dem anderen Gutes zu tun? Muss ich mich erst unheimlich demütig fühlen? Nein, es beginnt mit dem Gehorsam. Jesus demütigte sich selbst, erniedrigte sich selbst, aufgrund seines Gehorsams zum Vater. Und so ist auch unsere Bereitschaft, uns zu demütigen, im Anfang immer der Gehorsam zu unserem Vater. Die Verheißung, die wir danach bekommen, die lesen wir in Vers 9 bis 11, wie Jesus Christus erhöht wurde, nachdem er sich demütigte. Und das ist ja auch unsere Verheißung, wenn wir bereit sind, uns selbst als Diener dem anderen zu geben, dass nämlich Gott uns erhöhen wird mit Christus. Wenn ich meinem Sohn sagen würde und ihm den Auftrag erteile, bitte iss dieses Stück Schokolade, dann wird es nicht schwer sein, diesen Befehl oder diesen Gehorsamsschritt für meinen Sohn umzusetzen. Er liebt nämlich Schokolade und kann nicht genug davon kriegen. In Bezug auf etwas zu gehorchen, was einfach ist, ist einfach. Ist Schokolade, ist ein einfacher Satz. Andere Dinge, die schwer fallen, sind nicht so. Gott fordert uns hier zu einem Gehorsamsschritt auf, der nicht einfach ist, selbstlose Liebe, den anderen zuerst zu beachten, seine eigenen Interessen zurückzustellen. Das ist nicht einfach und das ist schwer. Und wir erinnern uns an Jesus Christus in seinem Kampf, in der Bereitschaft, sein Leben im Tod niederzulegen, im Garten von Gethsemane. Da kämpfte er einen Kampf des Glaubens im Gehorsam zum Vater. Und so ist selbstlose Liebe nicht ein Gefühl, das sich irgendwann einstellt, sondern zuallererst ein Gehorsam gegenüber der Berufung, die Gott für uns in der Gemeinschaft hat, damit wir einmütig und eines Sinnes sind. Und es heißt hier, er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er wurde gehorsam bis zum Tod. Das bedeutet, Johannes 15, 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Jesu Liebe wird offenbar für uns am Kreuz. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das Kreuz wird zum Zeichen, dass tatsächlich, es ist der Beweis, Gott liebt uns. Jesus gab sein Leben für uns. Ich denke, Menschen, die mit Eltern aufgewachsen sind, die emotional sehr weit entfernt waren, haben es vielleicht besonders schwer, sich vorzustellen, dass Gott nah ist. Und Menschen, die vielleicht einen Vater oder eine Mutter hatten, die ihre Liebe nicht gut zeigen konnten, haben es vielleicht besonders schwer zu verstehen, ja, Gott liebt mich ganz persönlich wirklich. Aber der letzte Beweis, das, was es uns zeigen soll, es ist wirklich so, ist die Bereitschaft Jesu, für uns sein Leben zu geben am Kreuz. Er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wieso wird hier nochmal darauf eingegangen, dass es der Tod am Kreuz war? Nicht so sehr, um uns zu zeigen, wie groß das Leid war, und es war riesengroß, wie wir vielleicht wissen, durch das, was mal bekannt ist über diese Kreuzigung, die damals durchgeführt wurden. Es betont hier vielmehr seine Bereitschaft, demütig zu sein. Jesus, der Gott gleich war, wurde Knecht. Er wurde nicht der angesehenste Mensch aller Zeiten auf Erden, sondern er wurde in einem Stall geboren. Er wurde nicht in einem Palast geboren, sondern dort, wo noch Platz war. Und sein Tod war ebenso. Es war nicht ein unglaublich großartiges Ereignis mit einer Prozession, die danach stattfindet. Nein, es fand statt außerhalb der Stadt, an einer Stätte, die Golgatha heißt, Schädelstätte, verachtet von allen, verlassen von seinen Jüngern. Jesus war bereit, sich völlig zu demütigen für uns. Was kann Gott noch tun, um uns seine Liebe zu uns zu beweisen? Und wie sehr sollte uns das ergreifen, dass wir selbst bereit sind, diese selbstlose Liebe nicht nur zu empfangen, sondern weiterzugeben, indem wir einander achten, anerkennen und einer den anderen höher achtet als sich selbst. Nicht etwas Einfaches, das sich gefühlsmäßig einstellt, sondern etwas, nach dem wir streben, in einer Gesinnung, die uns Jesus vorgezeigt hat. Was ist die erste Frage, die mich in der Gemeinschaft motivieren sollte? Was kann ich tun zum Wohl des anderen? Der andere sollte mir in den Gedanken sein. Wir werden dazu aufgefordert, wie wir gesagt haben, Vers 2. Was steht dort? Wir sollen dieselbe Gesinnung haben und dieselbe Liebe, einmütig und eines Sinnes sein. Wie soll das geschehen? Indem wir einer den anderen höher achten als sich selbst. Zum Beispiel in der Ehe, da fängt es ja an. Was kann ich tun in der Ehe, um den anderen entgegenzukommen, auch wenn ich lieber meinen eigenen Willen durchsetzen möchte? Selbstlose Liebe fängt zu Hause an, indem ich nicht auf meine Rechte poche oder auf meine Stellung in dieser Beziehung, sondern sage, was kann ich tun, um den anderen höher zu achten als mich selbst, selbstlos zu lieben. Ein jeder sehe auch auf das des anderen, heißt es Vers 3. Da geht es darum in der Gemeinde, dass wir nicht auf das, was wir wollen, schauen, sondern immer auch auf das des anderen. Die Frage, was braucht der andere, damit es ihm gut geht? Wie endet das Ganze, wenn wir so leben? Man kann ja denken, ich verliere mich in dieser Selbstlosigkeit, meine Interessen fliegen aus dem Fenster raus und ich habe nichts mehr übrig. Was passiert, wenn wir auch an den anderen denken oder den anderen höher achten als uns selbst? Was passiert, wenn wir wie Jesus selbstlos lieben? Das ist mit Jesus passiert. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit im Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn wir unser Leben verlieren, werden wir es gewinnen. Wenn wir dem Vorbild Jesu nachstreben und uns demütigen, dann erhöht uns Gott. Und das ist eine wunderbare Verheißung in einem Leben, das dazu führt, dieselbe Gesinnung wie Christus zu haben, uns zum Selbstlosen füreinander zu motivieren und das dann wiederum in die Einheit der Gemeinschaft in der Gemeinde führt. Darum wollen wir darüber nachdenken, darüber sinnen, danach streben und gerade jetzt in dieser Vorweihnachtszeit diesen Text ganz bewusst im Blick auf Weihnachten zu sehen. Dieser Text soll uns als Gebetsgrundlage dienen, als Prüftext, als Vergrößerungsglas für unsere Herzen, um zu sagen, wo kann ich mich verändern? Wo kann Gottes Liebe noch freier werden für den anderen? Ich möchte zum Schluss noch beten. Himmlischer Vater, wir kommen vor dich und stehen staunend vor Jesus Christus, deinem Sohn. Er, der in Gestalt Gottes war, war bereit, die Gestalt eines Knechtes anzunehmen. Er, der Gott gleich ist, wurde bereit, Mensch zu werden, Geschöpf zu werden. Er, dem alle Ehre gebührt, war bereit, sich zu demütigen und schwach zu werden. Und er, der ewiges Leben hat, war bereit zu sterben als Mensch, für uns verachtet. Er gab sein Leben, damit wir Leben erhalten konnten. Ich bitte dich, dass das uns bewegt, dass du uns reinigst, dass du uns einen klaren Blick schenkst für die Liebe Jesu Christi, damit wir die gleiche Gesinnung haben können wie er. Dass wir nicht nach Eigennutz streben zuallererst oder nach Anerkennung, sondern dass wir danach streben, selbstlos den anderen höher zu achten als sich selbst. Dass wir nach Einheit streben, eines Sinnes zu sein, verbunden mit dieser selbstlosen Liebe Jesu Christi. Darum bitten wir. Amen.